Übersetzung. O Krishna, diejenigen, die ständig von deinen transzendentalen Taten hören, sie lobpreisen und immer wieder erzählen oder Freude daran haben, wenn andere dies tun, sehen gewiss deine Lotusfüße, die allein die Wiederholung von Geburt und Tod beenden können. Erläuterung. Der höchste Herr, Shri Krishna, kann aus unserer gegenwärtigen, bedingten Sicht nicht wahrgenommen werden. Um ihn zu sehen, müssen wir unsere gegenwärtige Sichtweise ändern und ein Dasein voller spontaner Liebe zu Gott entwickeln. Als Shri Krishna persönlich auf der Erde weilte, konnte ihn nicht jeder als die höchste Persönlichkeit Gottes erkennen. Materialisten wie Ravana, Hiranyakashipu, Kamsa, Jarasandha, Shishupal und andere waren an ihren materiellen Fähigkeiten gemessen fortgeschrittenste Persönlichkeiten. Aber dennoch wussten sie die Gegenwart des Herrn nicht zu würdigen. Selbst wenn der Herr also vor unseren Augen gegenwärtig wäre, könnten wir ihn nicht sehen, solange wir nicht die erforderliche Sicht besitzen. Diese notwendige Eignung wird nur durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes entwickelt, der damit beginnt, dass man aus den richtigen Quellen über den Herrn hört. Die Bhagavad Gita ist eines der bekannten Literaturwerke, die allgemein gehört, gechantet und zitiert werden. Doch trotz solchen Hörens, Chantens und Zitieren kommt es manchmal vor, dass derjenige, der solch hingebungsvollen Dienst verrichtet, den Herrn nicht von Angesicht zu Angesicht sieht. Dies beruht darauf, dass der erste Faktor, Shravana, sehr wichtig ist. Wenn man aus den richtigen Quellen hört, zeigen sich rasch Ergebnisse. Meistens jedoch hören die Menschen von nicht befugten Personen. Solche nicht befugten Personen mögen vielleicht nach akademischen Gesichtspunkten sehr gelehrt sein, doch weil sie den Prinzipien des hingebungsvollen Dienstes nicht folgen, ist es nur Zeitverschwendung, ihnen zuzuhören. Oft legen sie die Texte dem Geschmack der Zeit entsprechend aus, um ihren persönlichen Absichten zu dienen. Man sollte daher zunächst einen befähigten und befugten Sprecher ausfindig machen und dann von ihm hören. Wenn der Vorgang des Hörens vollkommen und vollständig ist, werden die anderen Vorgänge von selbst auf ihre Weise vollkommen. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Wenn der Vorgang des Hörens vollkommen und vollständig ist, werden die anderen Vorgänge von selbst auf ihre Weise vollkommen. Also, derjenige, der sich aufmerksam im Hören der transzendentalen Botschaft des Herrn beschäftigt, wird auch sehen, dass seine anderen hingebungsvollen Dienste zur Vollkommenheit kommen. Srila Prabhupada sagte, wenn ein Teil eines Baumes Frucht trägt, wird mit Sicherheit auch der andere Teil des Baumes Frucht tragen. Nicht? Wenn also ein Dienst vollkommen ist, so wird mit Sicherheit auch ein anderer Dienst vollkommen werden, nämlich der des Dienens, der Hingabe, das sich erinnern. All diese Tätigkeiten werden vollkommen werden. Gaurav Chandra, fällt dir was auf? Du übersetzt nicht. Ja, aber wenn man spricht, das ist ja nicht im Buch drin, was ich jetzt gesprochen habe. Ich habe jetzt für ungefähr 3 Minuten gesprochen, das ist nicht im Buch abgedruckt. Das kann ja nicht sein. Es gibt vielfältige transzendentale Spiele des Herrn und jedes einzelne von ihnen besitzt die Macht, das gewünschte Ergebnis herbeizuführen. sofern der Vorgang des Hörens vollkommen ist. Das Srimad Bhagavatam, ich lese nochmal vor. Es gibt vielfältige transzendentale Spiele des Herrn und jedes einzelne von ihnen besitzt die Macht, das gewünschte Ergebnis herbeizuführen, sofern der Vorgang des Hörens vollkommen ist. Transzendentale Spiele? What is this, Ravi? In the second paragraph, how does it start? Das Srimad Bhagavatam beginnt mit den Beschreibungen der Taten und Spiele des Herrn in seiner Beziehung zu den Pandavas. Es folgen noch viele andere Spiele des Herrn, wie zum Beispiel seine Kämpfe mit den Asuras. Im 10. Kanto schließlich wird seine erhabene Beziehung zu seinen ehrlichen Gefährtinnen, den Gopis, wie auch zu seinen Ehefrauen in Dwaraka beschrieben. Da der Herr absolut ist, gibt es hinsichtlich der transzendentalen Natur zwischen keinem der Spiele des Herrn einen Unterschied. Doch wenn der Hörvorgang nicht autorisiert ist, zeigen sich die Menschen bisweilen interessierter daran, von seinen Spielen mit den Gopis zu hören. Diese Neigung verrät die lüsternen Gefühle des Zuhörers und daher wird sich ein befugter Sprecher der Spiele des Herrn niemals mit solch unautorisiertem Hören abgeben. Man muss über den Herrn vom Beginn des Srimad Bhagavatam und anderer Schriften an hören. Das wird uns helfen, durch allmählichen Fortschritt die Vollkommenheit zu erreichen. Man sollte nicht denken, Krishnas Erlebnisse mit den Pandavas seien weniger bedeutend als die mit den Gopis. Wir müssen uns immer der Tatsache bewusst sein, dass der Herr zu aller weltlichen Anhaftung stets in transzendentaler Stellung steht. Er allein ist der Herr, der Held in all den oben erwähnten Spielen, und über ihn, wie auch über seine Geweihten und Gegner zu hören, ist für das spirituelle Leben förderlich. Das heißt, dass die Veden, die Puranas und andere Schriften nur verfasst wurden, um unsere verlorene Beziehung zu ihm wiederzubeleben. Daher ist es grundlegend, aus diesen Schriften zu hören. Namaham Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Simad Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pacharine Nirvashesha Shunya Vadi Baskacha Adi Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srinivasa Gopala. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Heute wollte ich an und für sich euch einmal in ein sehr transzendentales Thema Einblick lassen, nämlich in das Leben eines reinen Gottgeweihten, der ständig in Krishnas Dienst beschäftigt ist. Der Vers heute ist eine gute Einleitung zu diesem Thema. O Krishna, diejenigen, die ständig von deinen transzendentalen Taten hören, die lobpreisen und immer wieder erzählen oder Freude daran haben, wenn andere dies tun, sehen gewiss deine Lotusfüße, die allein die Wiederholung von Geburt und Tod beenden können. Ich möchte euch vorlesen, wie es in einem Tage von Srila Prabhupada aussieht, was er von morgens bis abends so getan hat. Hier schreibt eines seiner Sekretäre: Seitdem ich mit ihm zusammen bin, steht er ungefähr um 1.30 Uhr morgens auf. Zu der Zeit schlafe ich gewöhnlich noch, doch so um 2 Uhr oder 3 Uhr höre ich ihn. Dann wache ich manchmal auf und höre, wie er dann schon diktiert. Einmal kam Dr. Patel und sagte zu Srila Prabhupada: Heute bin ich um 2.30 Uhr aufgestanden. Und Prabhupada antwortete, und ich bin um 1.30 Uhr aufgestanden. Gagamuni Swami sagte zu mir, welcher Sadhu in Indien steht um 1.30 Uhr auf, um seine Bücher zu schreiben? Es ist ein großer Beweis für seine Authentizität. In Bombay bauten wir eine kleine Hütte für Srila Prabhupada mit einem Moskitonetz drin, sodass er arbeiten konnte. Nun arbeitet er am Chaitanya Charitamrita. Er macht also sein großes Buch auf, schaltet auf seinem kleinen Tisch das Licht an und beginnt die Synonyme Wort für Wort zu übersetzen. Wobei man das Klicken des Diktaphones hören kann, während er kurz im Diktat pausiert, um nachzudenken. Von Zeit zu Zeit arbeitet er mit einem kleinen Oxford Dictionary, was die englische Ausdrucksweise betrifft. Einmal, als ich im Raume neben ihm schlief, ging er um 4 Uhr morgens an mir vorbei und fragte, was das Wort dafür sei, wenn man in Ketten gelegt ist. Angekettet, sagte ich. Ja, er akzeptierte. Ein anderes Mal fragte er mich, was ist das Wort für Vergebung? Und ich sagte, Buße. Und er akzeptierte es. Er war sich sicher, dass Englisch von den gebildeten Menschen über die ganze Welt gelesen werden würde. Einmal hörte er, dass ein Schüler in Hyderabad mit einem Mann darüber gestritten hätte, warum Prabhupada nicht in Hindi schreiben würde. Und der Junge sagte, ich mache Hindi nicht so gerne. Srila Prabhupada sagte, dass er das nicht gesagt haben sollte, doch Hindi sei als Sprache nicht von großer Wichtigkeit. Englisch dagegen werde überall angenommen. Die Übersetzungsarbeit geht für 2 oder 3 Stunden täglich, manchmal auch für weniger. Ungefähr von 3 bis 5 Uhr setzte sich denn auf und chantet auf seinen Beats. Srila Prabhupada chantet meistens still auf den Beats, obwohl man manchmal hören kann, wie sich die Beats in seinem Beatback bewegen. Und manchmal sagt er auch Hare Krishna, Hare Krishna, aber das ist bei Prabhupada sehr still gechantet. Heute sind wir mit Mahadev spazieren gegangen, das ging richtig selten. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, ja, ja, ja. Also richtig wie in den alten Tagen. Sehr nice. Ich habe mich erinnert, das Gefühl, 1969 oder so. Nur, ich bin das nicht kritisiert. Das ist halt auch ein Stil. Aber Prabhupada hat es sehr, sehr still immer gemacht. Sehr meditativ. Dann um 5 Uhr oder 10 Minuten nach 5 steht er auf und geht ins Badezimmer. Zu der Zeit ist es meine Pflicht, in sein Zimmer zu gehen und Tilak und einen Spiegel bereitzustellen. Seine Bücher und seine Brille beiseite zu legen und die Dinge für seinen Morgenspaziergang fertig zu machen. Nachdem er aus dem Badezimmer rausgekommen ist, legt er den Tilak an, sagt den Gayatri Mantra und ist dann bereit, zum Morgenspaziergang loszugehen. Oft kommt es vor, dass Gäste seinen Zeitplan unterbrechen. Doch in den Morgenstunden ist meistens noch niemand auf und kann seine Übersetzen unterbrechen. Es gibt nur manchmal heulende Hunde, Moskitos oder den Ausfall der Elektrizität. Allerdings kommt es manchmal auch vor, dass sein Übersetzen durch störende Gedanken unterbrochen wird. Für gewöhnlich macht er sich Sorgen über ISKCON, sodass er einfach nur hinter seinem Tisch sitzt und sich Sorgen macht, statt zu übersetzen. Seit Jahren schon bittet er seine Schüler, dass sie ihn von den Sorgen des Managements befreien. Unsere Manager können da, glaube ich, Prabhupada nachempfinden, nicht? Das ist nicht einfach, ein Tempel zu managen mit den tausend kleinen Problemen, dann gibt es nicht genug Geld für die Miete, dann kommt die Malati zum 500. Mal und will jetzt endlich heiraten, hier in dem Berliner Tempel wird also jedes Auto systematisch zusammengefahren oder kaputt gefahren. Das ist ein beliebter Sport. Also Berliner, die Health Drivers. Dann große so Prabhupada, stellt euch das mal vor, musste sich, was diese Kleinkram betraf, den täglichen Kleinkram, von einer ganzen Bewegung auseinandersetzen. Ich musste also mit der Schaufel kommen und die Kothaufen überall wegtragen. Und das machen Hundebesitzer manchmal. Damit meine ich, er musste sich um diese ganzen Fehler, die auftraten, von seinen Schülern kümmern. Manchmal konnte er dann nicht übersetzen, weil so viel wieder anlag. Der Morgenspaziergang beginnt dann, bevor die Sonne aufgeht. In Indien, sagte Prabhupada, Kleidung sei künstlich, es sei so warm. In anderen Ländern sah man ihn manchmal, wie er in gewaltige Mäntel eingehüllt war und lange Unterhosen trug. Er trägt ein paar Schuhe nur für die Spaziergänge und das zweite Paar Schuhe, das ist für die anderen Gelegenheiten. Im Krishna-Buch sagt er, ein Devotee sei wie ein Wasserfall. Manchmal sei er still und manchmal spreche er. Ich fragte ihn, was es bedeutet, und er sagte, dass der Devotee nur spricht, wenn er es wünscht. Er ist nicht verpflichtet. Die Devotees waren immer sehr begierig, Srila Prabhupada auf seinen Morgenspaziergängen zu begleiten. Manchmal kam es vor, dass er die ganze Zeit hindurch sprach. Er geht sehr lange spazieren, für gewöhnlich anderthalb Stunden. Ich glaube, er geht insgesamt so für 3,5 Kilometer jeden Morgen. Wenn es regnet, dann geht er im Sitzen, das heißt im Auto. Diesen Morgen spazierten wir durch den Borghese Park in Rom. Es ist ein großer Park, sagte er, wie der Hyde Park in London. Er ist größer als der Sunset Park in San Francisco. Srila Prabhupada kannte die ganzen Parks der Welt auswendig, weil er überall spazieren ging. Einmal machte er eine Bemerkung über diese Parks. Er sagte, die Materialisten hätten sie mit so viel Anstrengung gebaut, aber hätten keine Zeit, darin spazieren zu gehen, weil sie alle arbeiten müssten. Und so würden wir kommen und das genießen, was die Materialisten gebaut haben. Genauso wie die Schlange, die in ein Loch einer Maus hineingeht, die Maus verschlingt und sich gemütlich im Schlangenloch, im Mäuseloch niederlässt und dort ein interessantes Haus erleben wird. So. Kennen Sie also benutzen das, so sagt er. Nach dem Morgenspaziergang, wenn er zurückkehrt, dann nimmt er Frühstück. Für gewöhnlich besteht das Frühstück aus Früchten, Ingwerstücken, Kichererbsen und wenn das Wetter kalt ist, dann Halava. Diesen Morgen brachte er nach Ugma. Hier in Rom hält er auch morgendliche Srimad Bhagavatam Vorlesungen. Von 9 bis 11.30 Uhr am Morgen hält sich Srila Prabhupada in seinem Zimmer auf. Meine Aufgabe ist es dann, Gäste davon abzuhalten, ihn zu stören. Was ziemlich unmöglich ist. Er managt nämlich zu dieser Zeit, die Devotees kommen und diskutieren mit ihm oder Briefe werden beantwortet. Um 11.30 Uhr wird er für eine Stunde massiert. Dann nimmt er ein Bad und dann sein Mittagessen. Einmal während der Massage in Bombay sah er, wie die Bauleute kamen und Kokosnüsse klauten und auch die Blätter von den Bäumen nahmen. Er sprang sofort auf und rief: Chaitya Guru! Ich kann meine Augen nicht einen Augenblick zumachen, sagt er. Niemand sonst sieht. Ihr werdet laufend betrogen. Prabhupada war also sehr aktiv als ein Prediger, nicht? Und hat sich ständig um Dinge gekümmert, die wichtig waren. Er nimmt eine Mittagsrast von 2 Uhr bis 4 Uhr. Danach, wenn er aufsteht, trinkt er Kokosnusswasser oder Saft. Mit anderen Worten, er isst nur zweimal am Tag, manchmal auch in der Nacht. Gäste kommen von 5 Uhr und dann kommen von 5 Uhr abends an und er predigt zu denen und dann gibt es noch eine Abendvorlesung. Er nimmt dann eine Rast zwischen 10 Uhr und 11 Uhr, nachdem er noch eine Beinmassage genommen hat. So, das war also Prabhupads Tagesablauf. Morgens ganz früh Übersetzung, dann ging es weiter mit dem Bad, dann ein Morgenspaziergang, dann die Vorlesung, dann das Frühstück, dann den Brief beantworten, Gäste sehen und die Devotees mit den Devotees sehen und Managemententscheidungen machen, danach eine Massage, dann sehen, ob ich alles hinkriege, dann Prasada, dann eine Mittagsrast, dann sah Gäste, Predigte zu denen und dann ging er manchmal zum Abendprogramm, gab abends eine Vorlesung und dann sah wieder Gäste. Prabhupada predigte sehr viel über den ganzen Tag zu den Bodhis und gab ihnen Unterweisung und unterrichtete sie. So, das ist ein Tag im Leben von Prabhupada. Eigentlich, was wir als seine Schüler immer wieder gesehen haben, war, dass er eigentlich ununterbrochen gepredigt hatte. Zum Beispiel beim Morgenspaziergang kam es so vor, dass Prabhupada manchmal den ganzen Morgenspaziergang sprach. Ein anderes Mal wieder schwieg er, aber meistens sprach er sehr intensiv und sehr lebhaft. Prabhupada war sich nie, sagen wir mal, Prabhupada sprach immer auf unserer Ebene, so wie wir es verstehen konnten. Er hat niemals zum Beispiel aufgehört, darüber zu sprechen, wie wir nicht der Körper sind. Für Prabhupada war das schon sehr, sehr klar, dass wir nicht der Körper sind. Aber da er wusste, dass es für uns noch nicht so klar war, hat er unermüdlich und mit immer frischem Enthusiasmus, mit einer Stimme, die sich vor Enthusiasmus überschlug, darüber gesprochen: Du bist nicht der Körper. Das ist sehr aufgefallen, dass Prabhupada niemals erlahmte in seinem Enthusiasmus. So, das wollte ich euch gerne vorlesen. Nun hatte ich doch ein anderes Thema, dies eine Diskussion in einem Morgenspaziergang über ein Thema, was bestimmt von Interesse ist. Jayadvaita fragte Prabhupada, manchmal scheint es so zu sein, dass der Acharya Fehler macht. Prabhupada antwortete, dass dies auf unser unvollkommenes Verständnis zurückzuführen sei. Ihr wisst nicht genau, was Vollkommenheit ist. Die Vollkommenheit des Acharyas ist sein Predigen. Schaut euch also an, wie er predigt. Ich fragte dann Prabhupada, wie er mit seinen Tausenden von Schülern eine Beziehung aufrechterhalten könne, eine persönliche Beziehung. Er sagte daraufhin, dass der spirituelle Meister seine Repräsentanten hätte, seine GBCs und seine Präsidenten. Ich fragte dann weiter, aber wie ist es mit einer persönlichen Beziehung? Und er antwortete, wenn der Schüler gehorsam ist, dann gibt es eine persönliche Beziehung. Wenn er den Anweisungen des spirituellen Meisters folgt. Ein Junge zitierte einmal Vyasa und wie Vyasa zu Narada sagte, also ein Junge zitierte dann, wie Vyasadeva zu Narada sagte, du bist so gut wie die alles durchdringende Überseele. Damit wollte der Schüler also angeben, das ist nicht so klar hier. Ich fragte, die Gita sagt, dass ein Schüler eines echten Spiritual Meisters alles wissen soll. Was ist alles? Er sagte, das bedeutet nicht, dass der Schüler alles genauso weiß wie Krishna. Was immer der Guru weiß, zu dieser Grenzen kann der Schüler auch alles wissen. Guru ist nicht Gott. Das heißt, dass er Krishna kennt, genauso wie Krishna sich selber kennt. Wenn der Schüler sich Krishna hingibt, und sieht, wie Krishna alles ist, dann weiß er alles. Krishna ist alles. Er sagte auch, dass der Schüler getadelt werden sollte. Es sei gut für ihn. Lord Chaitanya sah sich immer als ein Dummkopf vor seinem Spiritual Meister. Wir sollten uns immer so führen. Er wurde dann gefragt, ob er jemals von seinem Spiritual Meister getadelt werden also würde. Und er sagte ja, und er fand es sehr wertvoll. Es war so, als Prabhupada einmal zu einer Vorlesung von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur kam, war da ein alter Mann, der sich rüberlehnte zu Prabhupada, um irgendwas zu fragen. Und Srila Prabhupada sprach dann zu ihm. Und daraufhin unterbrach Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sah der Vorlesung barmherzigerweise und sagte zu dem alten Mann, du glaubst, du hast mich durch deine Spenden gekauft? Und dann sagte er zu Prabhupada, wenn du willst, kannst du dich jetzt hier hinsetzen und weiter die Vorlesung geben. Sehr heavy, nicht Hansen? Hast du es mitgekriegt? Nicht ja, ich wiederhole es nochmal, weil deine Aufmerksamkeit nicht da war. Als der Fall war so, der spirituelle Meister von Srila Prabhupada hat einmal zwei seiner Schüler getadelt und einer davon war Prabhupada. Srila Prabhupada. Es ging so, dass ein älterer Mann während der Vorlesung nicht dabei war, also einfach ausgespaced war, wie es hier eben gegangen ist, und hat dann sich zu Prabhupada rübergelehnt und mit ihm gesprochen. Und Und Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur unterbrach dann seine Vorlesung und sagte zu dem alten Mann: Glaubst du hast mich durch deine Spenden gekauft? Also, dass er sich jetzt alles erlauben könne, sozusagen, weil er ja so viele Spenden gegeben hatte. Und dann sagte er zu Srila Prabhupada, weil Prabhupada ja zu ihm gesprochen hatte, dem alten Mann, also seine Vorlesung abgebrochen hatte: Du kannst dich jetzt hier hinsetzen, wo ich sitze, und die Vorlesung weitergeben. Wenn du willst. Weil er sprach ja während der Vorlesung. So, Prabhupada sagte, das sei sehr gut für ihn gewesen. Er hätte sehr viel dadurch gelernt, durch diese Zurechtweisung. Und gestern hat Gauravani den zweiten Hof, den betrunkenen Hausmeister, zurechtgewiesen. Lange Zeit, 10 Minuten, glaube ich, ne? Für ihn befriedigt. Aber ich glaube, er wird heute wieder anfangen zu sprechen. Nicht? Wie bitte? Das ist wahrscheinlich nicht, weil der ist nicht auf der Ebene, dass er Zurechtweisung akzeptieren kann. Im Kali Yuga kommt es vor, dass manche Schüler auch nicht auf der Ebene sind, sagte Prabhupada, wo sie die Zurechtweisung des Gurudev Meisters akzeptieren können und dadurch profitieren. Aber ein echter Schüler, das heißt jemand, der Disziplin hat, sollte sich gerne helfen lassen von seinem Swörtermeister und berichtigt werden. Srila Prabhupada gibt demütig sein Beispiel und sagt, er fand es sehr wertvoll, dass Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur ihn an diesem Tag einfach davon dazu angehalten hatte, dass er sorgsam zuhören sollte. Später sprach dann Paramahansa Prabhupada an, also Paramahansa Maharaj, das ist einer von Prabhupadas Schülern, ob er den Dienst, oder ob er genau wissen würde, wenn ihm ein weniger wichtiger Devotee Dienst erbringen würde. Zuerst antwortete Prabhupada, dass es nicht der Wunsch eines Vaishnavas sein sollte, bekannt zu sein. Warum sollte er also prominent sein wollen? Das war die erste Antwort. Also wir sollten nicht immer denken, oh, weiß jetzt mein spiritueller Meister, was ich jetzt hochwichtiges tue. Ich habe jetzt 3,5 Samosas im Higher Taste Laden verkauft. Weiß er das jetzt? Nicht? So. Weil die Bodhi ist demütig. Nicht? Als Überseele sei jedoch Krishna am Herzen von dem Schüler und von Prabhupada. Nein, die Frage war das. Doch die Überseele ist ja im Herzen von sowohl den Schülern als auch im Herzen von Prabhupada. Wird Prabhupada also wissen, wenn ihm irgendein Schüler Dienst dargebracht hat? Prabhupada antwortete, ob er es weiß oder nicht weiß, ob ich es weiß oder nicht weiß. Man sollte Dienst sein ganzes Leben hindurch leisten. Auch ohne anerkannt zu werden dafür. Er sprach daraufhin Lord Chaitanyas Vers: Selbst wenn der Herr mich dafür sorgt, dass mein Herz bricht, dann werde ich weiter dienen. Ich habe keinen anderen Wunsch, als ihm zu dienen. Man sollte einfach den Wunsch haben, den Unterweisungen zu folgen, und wenn es und man wird dann schon anerkannt werden. Aber wenn wir ein wenig Dienst tun und dann gelobt werden wollen vom Spiritual Meister, das ist materiell. Wir wissen aus den Büchern, was der spirituelle Meister wünscht, und wenn wir ihm dementsprechend dienen, werden wir alle Reichtümer einschließlich des Ruhmes kriegen. Es ist ein falscher Wunsch, dass man von seinem spirituellen Meister unbedingt bemerkt werden sollte. Die Pflicht des spirituellen Meisters sei es zu tadeln. Es ist unvermeidbar, wenn man dient, dann wird nicht nur der spirituelle Meister, sondern jeder das sehen. Triburari zum Beispiel wollte einfach nur Bücher verteilen, nicht prominent werden. Doch jeder kennt ihn jetzt. Auch bei Rohini Sudha Prabhu so. Der will einfach nur Bücher verteilen. Das ist sein Wunsch. Und jetzt veröffentlicht er schon regelmäßig eine Sparte im Back to Godhead. Mit anderen Worten, der spirituelle Meister sieht schon den Schüler, wenn dieser einfach nur Dienst darbringen möchte. Ein Devotee sollte denken, dass er so unbedeutsam ist, dass es unmöglich ist, dass er jemals erkannt werden wird oder anerkannt werden wird. Er sollte denken, der Devotee, meine Funktion ist es, Dienst zu leisten und nicht ein berühmter Mensch zu werden. Prabhupada sagte, dass er zur USA gekommen sei, nicht weil er den Wunsch hatte, berühmt zu werden, sondern weil er es als seine Pflicht betrachtete. Nun bin ich berühmt, sagte Prabhupada, und sehr reich. Das kommt aber alles von Krishna. Ich wollte es nicht. Wenn wir einfach Wasser auf die Wurzel des hingebungsvollen Dienstes gießen, dann wird alles von selber geschehen. Ein Devoti sollte nicht wünschen, ich möchte Kredit, sondern ich verdiene es, geschlagen zu werden. So sollte der Devoti denken. Actually, das sind so Prabhupadas persönliche Unterweisungen. Wenn man das jetzt einem neuen Gast zum Beispiel sagen würde, der würde ein bisschen ins Schleudern geraten und seine Spur verlassen und gegen die Mauer prallen. Das Prabhupada unterweist uns hier, wie die Haltung eines Dieners sein sollte. Wir können nur actually in unserer veranlagungsgemäßen Position als ein Diener Krishnas glücklich werden. Alles andere, was wir außerhalb dieser Position tun, wo wir nicht dienen wollen, wird uns niemals glücklich machen, ganz gleich, wie sehr wir uns darum bemühen. Denn jede Position, auch im hingebungsvollen Dienst, die nichts mit dem Diener Krishnas zu tun hat, ist künstlich für die ewige Seele. So, ich möchte jetzt diese Vorlesung abschließen, indem ich noch einmal unsere Berliner Devotee auf einen wichtigen Punkt aufmerksam mache, der in diesem heutigen Vers erklärt wurde. Diejenigen, die ständig von deinen transzendentalen Taten hören, sie lobpreisen und immer wieder erzählen oder Freude daran haben, wenn andere dies tun, sehen gewiss deine Lotusfüße, die allein die Wiederholung von Geburt und Tod beenden können. Durch das Hören über Krishna ist es tatsächlich möglich, Krishna zu sehen. Es gab aber einen Dieb in Vrindavan, der hatte regelmäßig Vorlesungen über Krishna gehört und dachte sich, nachdem er so viel gehört hatte, ich muss diesen Krishna sehen und werde mir dann seine Ornamente und Juwelen stehlen. Wo ist dieser Krishna? Und er ging also nach Vrindavan mit dem ernsthaften Wunsch, das Gehörte, aufgrund des Gehörten, jetzt Krishna zu sehen. Er kam nach Vrindavan und tatsächlich Krishna offenbarte sich ihm. Der Dieb sagte, komm mal schnell hierher, ich will dir gerade ein bisschen die Juwelen abnehmen. Oh, sagte Krishna, das ist unmöglich. Meine Mutter Yashoda wird mir die Hölle heiß machen. Das ist nicht gerade das mit der Ausdrucksweise, aber sie wird mich tadeln dafür, wenn ich nicht mit meinen vollständigen Juwelen wieder zurückkomme. Oh, sagte der Dieb, der mittlerweile durch die Sicht von Krishna frei geworden war von allen materiellen Wünschen. Inzwischen, muss ich dir sagen, will ich auch gar nicht mehr deine Juwelen haben. So, aus dieser Geschichte lernen wir, dass wir durch das regelmäßige Hören über Krishna tatsächlich dazu kommen, dass Krishna sich uns offenbart. Hören über Krishna ist die wichtigste Grundlage unseres hingebungsvollen Dienstes. Deswegen hatte Prabhupada hier Jiva Goswami zitiert. Jiva Goswami sagte, das ist ein Zitat von ihm, das erkennt man wieder als Jiva Goswami Leser. Wenn der Vorgang des Hörens vollkommen und vollständig ist, werden die anderen Vorgänge von selbst auf ihre Weise vorkommen. Das hat Jiva Goswami einmal erklärt. Manchmal hat Prabhupada die Bodhis gesagt, sie können sich den ganzen Tag hinsetzen und einfach nur lesen. Das heißt jetzt nicht, dass unsere Sangetan-Devotis das alle praktizieren müssen oder bis 14 Uhr lesen müssen, um ihre Lesezeit unterzubringen. Das ist nicht richtig. Aber was ich damit ausdrücken möchte, ist, dass durch das Hören über Krishnas transzendentale Spiele wir eine so große Beziehung zu Krishna kriegen, dass wir keine Schwierigkeiten haben werden, unsere anderen Aktivitäten im Devotional Service auszuführen. So, heute möchte ich gerne nur eine kurze Vorlesung geben. Habt ihr vielleicht zu den Themen, die wir angesprochen haben, noch einige Fragen? Prabhupada hat Japa gechattet. Die Bedeutung von Japa chatten ist es actually nicht sehr laut zu chatten, sondern nur so laut, dass man es selber hören kann.
Dann
gut. Nee. Prabhupada ist halt sehr, sehr früh aufgestanden, nicht um 1.30 Uhr. Und hat dann erst später geduscht, wenn die Sonne aufgegangen war. Das hängt mit einer ayurvedischen Sache zusammen. Die Sonne gibt Energie. Prabhupada war älterer Herr. Das war eine große Energie für ihn. Ich weiß nicht, große Energie vielleicht nicht. Aber er hat immer sein Duschbad genommen, auch wenn es bitterkalt war, aus einem Eimer heraus. Aber er hat dann später sein Bad genommen. Ich weiß eigentlich gar nicht den Grund dafür. Man müsste mal Srila Harikesh Maharaj fragen, der war ja ein auch Prabhupada Servant, hat auch als Prabhupada Diener gesurft und weiß es bestimmt. Nein, ist gut mit dir.
Und dann entsteht in mir immer so eine Vorstellung, dass so wie der mich jetzt zurechtweist, der kann ja, hat das und das noch nicht berücksichtigt, was ich jetzt sehe. Und dann denke ich mir wieder, aber das sollte ich jetzt einfach für mich behalten. Und der weist mich jetzt zurück, da brauche ich ihn jetzt nicht darüber erkennen. Ich nehme das einfach so in Kauf, wie er mich jetzt zurechtweist.
Und richte mich nicht danach. Und richte mich nicht danach, so ist deine, weil er weiß ja nicht das und das und das.
Und dann denke ich nachher wieder, vielleicht hätte ich doch was sagen sollen, und da bin ich immer ein bisschen verwirrt, wie ich damit umgehen soll. Vielleicht kannst du das etwas sagen.
Du musst reifen im Krishna-Bewusstsein, dann wird dir das klar werden. Diesen Punkt, ich weiß, dass du meine Antwort nicht verstehen wirst, aber ich gebe sie trotzdem für andere. Es ist so, dass wir meistens in unserer kleinen Welt leben und da eine Maya hat eine Logik, die eigentlich keine Logik ist, die uns also völlig fest davon überzeugt, seit Mayas Logik überzeugt uns zum Beispiel, dass wir erst um 14 Uhr rausgehen können, auf Sankirtan zu gehen, weil ich muss ja noch das machen, ich muss das machen, ich muss das machen, muss das machen oder muss ich nochmal duschen? Und das muss auch, dauert auch eine Stunde, denn wie kann man in 15 Minuten sauber werden? Das ist, geht nicht, alle anderen sind schmutzig, aber ich bin sauber. Und so weiter und so fort. Man hat das also genauestens, hat sie das ausgearbeitet, die Logik, und man glaubt das noch in seiner hochwohlfeilen Intelligenz. So, denn manchmal kommen die Bodhis und wollen sie, meint's gut mit einem und sagen nochmal was, und dann wollen sie gar nicht diese Logik im Grunde genommen hören, weil sie wissen schon, die haben es ja schon einmal gehört, wie du das einmal erklärt hast, wieso das alles so lange dauern muss. Und deswegen sollte man diese Zurechtweisung annehmen. Aber wie gesagt, das wird bei manchen von uns längere Zeit dauern, bis wir Zurechtweisung annehmen können, weil wir so in unsere eigene Welt versunken sind auf der mentalen Ebene, dass es viel Läuterung und viel Geduld seitens der Devotees braucht, bis wir da rauskommen. Das ist also meine persönliche Antwort zu deiner persönlichen Frage. Wenn wir jetzt normale Devotees sind und das Gefühl haben, wir werden nicht richtig verstanden, so sollten wir es sicherlich, sollten wir den Devotees das erklären. Aber manchmal ist es so, dass Zurechtweisungen durch unsere Gottbrüder und durch unsere anderen Devotees auch, wie soll ich mich ausdrücken, als eine Arrangierung von Krishna kommen. Der Devotee lernt sogar etwas vom Hund, dass er mit wenig zufrieden ist. Und er lernt sogar etwas vom Löwen, dass was er tut, das tut er ganz. Oder wenn schon, denn schon. Also der Devotee lernt mit anderen Worten auch von diese Tiere können sich nicht hinsetzen und ihm sagen, Adishesh, du musst jetzt so und so bei der Berliner Zeitung vorsprechen. Das wird der Löwe einen sicherlich nicht unterweisen, wenn es im Detail ist, aber man kann davon einen Spirit lernen. Mir geht es sehr oft, wenn Rohini Sudha Prabhu mich zurechtweist, so dass ich weiß, der Spirit ist richtig, einfach sich mehr hinzugeben. Nicht? Und, also Rohini Sudha Prabhu weist mich nur zurecht, wenn ich auf Sankirtan gehe und das einmal im Jahr. Das ist nicht so schlimm. Aber dann weißt du, dann sage ich, jetzt bin ich Bhakta Dovi. Und du bist mein Bhakta-Leader. Ich musste mir sagen, was ich zu tun habe.
Das heißt ja, dass diejenigen, die nicht erkennen, dass Krishna Gott ist, dass die Maya sind. Andererseits ist es aber auch so, dass diejenigen, die nicht erkennen, dass Krishna Gott ist, dass die auf der höchsten Ebene ihrer transzendentalen Beziehung zu
Krishna haben. Ja, die gucken es nicht.
Wir sind zu verstehen, weil alle Menschen, die mit Krishna irgendwie in Berührung waren,
man ist immer im Maya, Adishesh. Entweder in Mahamaya oder in Yogamaya. Aber, Entschuldigung, habe ich dich...
Die jetzt scheinbar in Mahamaya sind, ja. Wie kann man das unterscheiden, weil diejenigen, die zum Beispiel gegenwärtig waren, als Krishna auf dem Planeten war, die mit Krishna in Kontakt waren, waren das nicht alles dann solche Seelen, die eben in einem Rasa mit Krishna verbunden waren?
Nee, das wird ausgedrückt an Yabilashita Shunyam Jnana Tamad Yanavitam Anupuljena Krishna Nu Shilanam Bhakti Uchate. Es ist ein Schlucker von Narada Muni, in dem Narada Muni sagt, was Bhakti ist, oder sagt, ist eine günstige Haltung, ihm zu dienen. Wie zum Beispiel die Gopis hatten eine Bhakti für Krishna, während Kamsa das nicht hatte, weil er, obwohl er auch immer an Krishna gedacht hatte, wie die Gopis, mit sehr nicht förderlich über Krishna nachgedacht hat. So, deine Frage ist jetzt, war jetzt Kamsa im Yogamaya oder im Mahamaya? Hm. das ist natürlich eine sehr also Bhakti, sorry, Bhakti wird, ich wollte jetzt erstmal Bhakti darstellen, was Bhakti bedeutet, nicht? Aber ich würde sagen, Kamsa war auch in Yogamaya, weil er eine indirekte Beziehung zu Krishna hatte. Also was ich zuerst sagte, war, dass er, wie soll ich mich ausdrücken, ja nicht sozusagen Bhakti hatte, wie die Gopis, die eine günstige Haltung hatten, aber trotzdem würde ich sagen, war Krishna in einer, war Kamsa in der Yogamaya, das ist sehr schwierig zu sagen, ich bin mir nicht so sicher. Ich würde es auch selber wissen, ehrlich gesagt. Warte mal, Yogamaya. Das ist eine schwierige Frage, nicht? Also Yogamaya, irgendwie geht das einem nicht über die Zunge drüber, dass ein Kamsa in Yogamaya war. Denn Yogamaya lässt einen Krishna in einer dienenden Haltung vergessen, wenn man Krishna dient. Aber Mahamaya, weil er ja in Krishnas Lila war, und wo Krishna gegenwärtig ist, da ist keine Maya. Mahamaya. Erinnert, hat jemand da eine Antwort? Hat jemand das jetzt nicht vielleicht der gerade die neuesten Spekulationen, sondern hat jemand da mal was Autorisiertes drüber gehört? Konrad, hey? Weil du hast ja immer Notizen gemacht. Ja. Ja. Das habe ich auch gehört. Wir können das ja mal erleuchtete Devotees fragen. Es fällt mir vielleicht auch ein, ich bin heute wahnsinnig müde, also ich habe nur Zugang zu ungefähr 5% meiner Erinnerung im Augenblick. Es tut mir sehr leid, aber dann hier morgen, das sind einfach. Man kennt sowas gar nicht, nicht? Das ist einfach sehr heavy. Kriegst bestimmt raus. Also, wenn das. Wenn die Erscheinungsweise der Leidenschaft ein bisschen bei mir durchdringt, dann habe ich es wieder, dann habe ich mehr Erinnerung. Er hat eine indirekte Beziehung zu Krishna, das wird gesagt. Und deswegen ist es schwierig zu sagen, dass er in Mahamaya ist. Ist es nicht so? Er hat eine indirekte Beziehung. Krishna, ich hasse dich, ich hasse dich. Ja, er hat eine wohlgesonnene, also, ja, aha, ja, die Bhakti ist, wird gekennzeichnet, wohlgesonnene Haltung. Wir finden das raus, ich verspreche mir, das finden es raus. So wie ich es weiß, schicke ich dir einen Brief. Vielleicht schon heute Mittag. Bhakti Devi. Ja, fang schon mal an, meinen Kopf zu benzieren. Ja, bitte. Wenn jemand so angezogen ist, von ja, da gibt es verschiedene Arten von Mayavadis. Also ich persönlich habe im Predigen gemerkt, dass es, ich versuche immer ein Argument und wenn ich mit dem durchkomme, dann gebe ich mich mit dem noch ab und wenn ich mit dem nicht durchkomme, dann denke ich, jetzt ist hier der Sweet Boy verloren. Und zwar sage ich, die weisen uns immer darauf hin, dass unsere Vorstellung von Krishna begrenzt ist. Mit der Form, der Verehrungsmethode und so weiter. Aber ich versuche dann einfach dieses Argument umzugehen, umzurichten und zu sagen, wieso ist das begrenzt? Du begrenzt ja Krishna. Du sagst, er könnte dich sehen, er hätte keine Persönlichkeit, er hätte keine Aktivitäten,
Krishna hat das und noch viel mehr.
Krishna hat mit anderen Worten Form, Aktivitäten und Persönlichkeiten, aber seine Form ist nicht wie unsere. Und dann gebe ich ein Beispiel von Krishnas Form, zum Beispiel der wie er die universale Form gezeigt hat. Dann spreche ich von Krishnas Allgegenwärtigkeit. Aber trotzdem ist er eine Person und kann einen liebevollen Austausch mit einem pflegen. Und wenn die dann sagen, glaube ich nicht, dann sagt man, schau, dein Denken ist ein bisschen zu provinzialisch fürs spirituelles Leben. Ich muss so ein bisschen aus der Provinz rauskommen mit deinem Denken, dann können wir uns weiter unterhalten. Fertig. Nicht. Schmeckt das Passat? Fertig. Nicht. Das ist alle, das ist mein, ehrlich gesagt, mein Versuch. Die sagen dann auch manchmal, ihr macht euch eine Vorstellung nach Gott. Euer Gott, sorry, ihr macht euch, eure Vorstellung von Gott ist eurer Situation angepasst. Ihr habt deswegen eine anthropomorphische Vorstellung von Gott. Und dann kann man manchmal sagen, nein, Gott ist, wir sind theomorph. Also dieses Argument umgedreht, verstehen Sie das? Wir sind nach Gott gemacht, nicht Gott nach uns, sondern wir nach Gott. Stimmt sogar, nicht? Meistens habe ich herausgefunden in dieser ganzen Mayavadi-Diskussion, ich habe also extra die Argumente von Madhvacharya gelernt, wie man die Mayavadis siegreich überwindet. Und da habe ich einmal mit einem aus dem Vedanta Sutra argumentiert und ihm die ganzen Sutren um den Kopf geknallt. Und ich merkte, der verstand nicht so viel davon. Die kennen ihre eigene Philosophie nicht. Deswegen würde ich einfach nicht so heavy in die Sache reingehen. Das ist zu viel Anstrengung für die arme, bewegte Seele. Die sind nicht gebildet in Philosophie. Ich habe festgestellt, nach meinen Erfahrungen, wenn man es auf dieser Predigerebene macht, die ich eben versucht habe darzustellen, dass man ihnen also den schwarzen Peter zuschiebt mit der Begrenzung, dass die dann, wenn sie einigermaßen nice sind, das mal so stehen lassen und dann geht man einfach zum nächsten Punkt. Ich würde auch nicht versuchen, wenn man predigt, auf einen Punkt so rum zu insistieren. Das habe ich gestern auch gemerkt, als ich gepredigt habe. Da kam jemand mit einem Argument, sind nicht andere auch gut? Nicht? Und dann habe ich den schnell davon weggeführt. Denn das, er kann ja nicht feststellen, wieso Krishna-Bewusstsein gut ist, denn ihm fehlt der Maßstab. Er kann auch nicht feststellen, wie so etwas, was denn überhaupt gut ist. Denn er hat auch nicht nur dafür einen Maßstab. Einfach beim Predigen müssen wir wissen, wir müssen die Leute reinigen durch Krishna Katha oder durch regelmäßiges Sprechen über Krishna. Je mehr wir unterbringen können in seiner Aufmerksamkeit, desto besser ist das für ihn. Darum darf man natürlich nicht den Eindruck hinterlassen, dass man einfach an den Leuten vorbeiredet. Nicht? Das ist jetzt meine Chance. Und dann predigt man, achtet gar nicht auf diese Fragen und so weiter. Das geht nicht. Gut, wir sind jetzt an ein natürliches Ende gekommen. Thank you.
Das ist etwas geändert, aber weil ich den Mic mitnehme, dann darf ich nur umstellen, dass es schon ein bisschen mehr, aber wenn ich jetzt in jedem Fall hier bleibe, wir nehmen ja wieder Zahn, deswegen dürfte ich mal umstellen. Nicht unbedingt, wir können das genauso machen, aber es war jetzt bloß ein Gedanke, ob man dann vielleicht was ändern würde, aber für dich würde es in jedem Fall mehr umstellen.
Nehmen wir das Thema, was ich heute mir vorgenommen habe.
Donnerstag nehmen wir das
dann trotzdem mitkommen und dann, wenn das aufgeht, einfach losgehen. Dann heißt es, am nächsten Sender losgehen. Dabei möchte ich etwas anderes sagen als der normale Sanktetan wieder sagt. Wenn man merkt, dass einem so ein bisschen die Luft ausgeht, das kann trotzdem passieren. Deswegen in meinem Vergleich habe ich versucht zu sagen, man muss sich über Wasser halten irgendwie. Auf der Woge ist und irgendwo da unten da und gegen den Steinboden da haut und für den ersten Marathon. Wenn es hin und wieder schwierig ist, dann möchte ich euch doch bitten zu lesen oder etwas anderes, wo immer ich bin, ich möchte eine heiße Linie, eine Telefonlinie, bitte ruft mich an. Das habe ich noch nie euch angeboten, weil aber ihr könnt mich anrufen, ich freue mich über jeden einzelnen Anruf, denn hier kommt mein Punkt, dann habe ich auch einen Service auf meinem Fall. Ich werde jeder einzelne von euch wirklich Hause schlagen, dass mir schon eine alte Verdienung bereit ist, schon jetzt. Und ich wollte ich könnte so mein Service geben, ich könnte euch inspirieren. Darum hat mir das gesagt, weil ich wollte ihm auch ganz egal zu sehen, aber das ist so eine Art, dass man Schüler oder der Schüler an der Art zu sehen. Also, guckt an, ich freue mich, wenn er halt das Gefühl, ich habe irgendwann ein Sinn im Leben. Aber das heißt jetzt nicht umsonst anrufen, bitte, einfach so. Hallo! Wie geht's gut? Wie viel hast du geschafft? Ich habe schon 92. Ich werde nicht so, dann werde ich zwar höflich anrufen, um euch nicht zu entmutigen, also höflich antworten, aber das ist ein Thema. Aber ich meine nicht ernst, ich weiß es manchmal schwierig, bei mir zu unterscheiden zwischen humorvoll angepasste Freundlichkeit. Oder und erst genau, ich meine jetzt so ernst wie so wirklich, bitte nicht ernst, pass auf, wenn es möglich ist, ich möchte es nicht wieder machen, wenn es gut ist, wenn es förderlich ist, so muss ich sagen, wenn es förderlich ist, conducive oder authentication. So. Das ist also der Punkt, den ich geben möchte, für den Sanktetan. Das, was uns normalerweise immer mit großen Kraft anbewegen, wozu wir einen guten Sadhana brauchen, wozu wir ein mentales Equilibrium, also Ausgeglichenheit brauchen, wozu wir die Mercy der anderen Vaishnavas brauchen, dass wir uns wohl, dass wir dass wir, sagen wir mal, bevorstoßen in den Bereich dieser transkontinentalen Bereich. Das ist auf diesen Kapital, auf dieses Kapital, das schon mal geschätzt war. Deswegen wünschen sich manche Leute immer wieder auf Marathon zu gehen. Die kann ich sagen, die wollte ich wissen, dass Marathon, da hat man die bestimmte, eine bestimmte Note. Das stimmt doch eher so jetzt, nicht weil ich das sage, sondern überhaupt, das ist doch eine allgemeine. So, das möchte ich euch bitte jetzt so sagen. Es ist doch zum Beispiel gestern im Kirtan, wenn man so richtig im Kirtan drin ist, man merkt, nach einer gewissen Zeit, erstmal geht man so durch die erste Stunde hindurch und denkt, oh, mal diese ganzen Jungen, die wollen sich keine von richtig mit Ansatz spielen, keiner versteht, der Tag des Kirtan. Schöne Mann, das muss ein bisschen. Besser dran sein, also Augenblick, kein Verspiel. Und so weiter und so fort. Und dann, wo sind die Gottbilder und diese Bilder und so weiter, wo ich meist nur nicht ab, muss ich irgendwann die Situation. Aber dann plötzlich, bumm, das ist das, und dann nehme ich die heilige Nachricht da. Das ist, was wir immer wieder bei einer Krankenbehandlung, wie den Kämpfen, sehen können, dass wir plötzlich eine Ebene der Freiheit erreichen und im freien Wege sozusagen leben. Also in diesem Fall auf unserem Marathon ist das viel, viel einfacher in unserem Service zu erreichen. Das also, was ich zum Marathon sage, ist, wir alle brauchen Marathon. Dieses Leben muss ein Marathon werden, letztendlich. Denn wir müssen diese dicken Wände der grausamen Bedingtheit durchstoßen. Und ich muss sagen, ich bin mit allen von euch, kann ich wirklich sehr zufrieden. Das ist spannend, das hat mehrere Schüler abgekriegt. Das ist auch möglich. Es ist alles klar, ihr habt zu diesem Prinzip Ja gesagt, das habe ich euch nicht als Schüler angenommen. Danke für diese Einstellung. Ich habe mich versagt, meine Weise der Gewissheit. Und ich wollte sagen, nimmt diese Qualität, die ihr alle habt, jetzt am besten aus, also kramt sie wieder aus. Und ihr werdet eine Erfahrung machen, die ihr dann mitnehmen könnt in das nächste Jahr, als in jedem Fall. Ich werde da weitergehen. Dann noch mal helfen, schon immer weiterfliegen. So, ich hatte, das ist eigentlich, was ich in dieser Situation, bevor man auch von Zeit sagen möchte und sagen könnte, da mir das, wie das nicht ausdrücken darf, ein schöner Hüte nicht sein, wo ich ganz praktisch im Rahmen des Marathons oder unter dem Zeichen des Marathons, dem Zeichen des Adlers. Also, warum diese Bezeichnung? Die kommt von mir bei den Indianern vor. Nein, in Srimad Bhagavatam gibt es eine unglaublich schöne Stelle. Da wird da predigt Shukadev Goswami zu seinem Schüler Parikshit Maharaj. Und zwar predigt er zu ihm ganz, ganz persönlich. An mehreren Stellen seht ihr das. Denn Shukadev Goswami plötzlich von den philosophischen Themen, die er ja ihm erklärt, plötzlich das so Ziel ist. Genau wie wenn man plötzlich in diesem Kreis sitzt Und plötzlich fing ich auf der Dharma. Und danach, und danach, und so weiter und so fort. König Parikshit war nämlich ein König. Ein König heißt, mit Persönlichkeiten sind sehr angehaftet, die haben eine sehr leidenschaftliche Aktivität. Ja. Die haben es sehr schwierig im spirituellen Leben. Und er macht ihn an einer Stelle, er macht ihn mehrere Male, gut, ihr werdet euch fragen, warum spricht Shukadev Goswami immer von den Königsdynastien, die entstanden sind und wieder vergangen sind. Habt ihr euch das mal gefragt? Da sind so viele über Könige. Das liegt daran, weil der ein König war. Und weil der erkennen sollte, dass diese Könige, die nicht gottesbewusst waren, die nicht Krishna-bewusst waren, zu Fall gekommen sind, und die Könige, die Krishna-bewusst waren, zu Land und Gloria aufgesprungen sind. Sondern an einer Stelle, im 5. Kanto, sagte ihm, diese Könige, die es gab und die nicht Krishna-bewusst waren, die sind alle wie die konnten zwar riesen Königreiche beherrschen, aber nicht ihre eigenen Unvollkommenheiten wie Zorn und Gier und Neid. Die machten mit anderen Worten nur eine Show von Fortschritt. Und dann sagt er, drei Kapitel weiter, diese Könige sind wie Fliegen. Und der Weg eines Spiritualisten ist wie der Weg des Adlers. Im Vergleich zu einer Fliege ist ein Adler ganz und gar untauglich. Im Vergleich zu einem genau andersrum. Adler ist eine Fliege total untauglich. Die kann nur so ein bisschen fliegen und das nur, wenn die Inspiration des feuchten Todes davon die Jungstelle. Nicht dann sonst wird es. So, folgt ihr, der Pfad des Krishna-bewussten Lebens ist auch wie der Pfad des Adlers. Ein Adler fliegt für lange Zeit, weil er im richtigen, richtig definiert ist, im weiten Firmament der Freiheit. Während die Fliege, so recht auf die 10 Meter, und die haben nur sehr unkompliziert, das nächste nach links und nach rechts. Und meistens fliegen in unserer Erfahrung fliegen immer diese gegen die Fensterscheiben. Nicht so? Während wir jetzt hier uns vorbereiten im Marathon, können wir über dieses Beispiel meditieren. Solange wir bedingt bleiben, solange wir vorziehen auf der mentalen Ebene zu bleiben, setzen wir fliegen, die immer wieder gegen eine Fensterscheibe gehen und nicht und denken, ja, ich habe es bald geschafft, also nochmal. Nochmal. Ihr kennt es vom anderen Leben hier. Nicht? Also wenn ich hier arbeiten soll, nicht so stören. Man muss der Fliege dann ein wenig an die Freiheit zeigen. So das Krishna-Bewusstsein passiert zweierlei. Wir kriegen ein wenig an die Freiheit, je auf Marathon, aber richtig mal nicht. Und dann wird man im Versuch ein Adler. Das hat ziemlich gut erfahren. Und mit Adler meine ich jetzt nicht, dass man plötzlich offensichtlich verändert wird. Man wird sich nicht grundlegend verändern. Wir werden auch weiterhin Aristisch von Schutzerbar sagen. Oder noch weiterhin Haribol wieder Schutzer. Wir werden nicht plötzlich einen neuen Namen finden. Oder so etwas. Wir werden auch die noch erkennende Nase. Und so weiter und so fort. Was ich damit meine ist, wir kommen einfach an die, an das Moment des freien spirituellen Lebens, wo wir gleiten statt flattern. Ist das nicht das, was wir eigentlich wollen im Leben? Gleiten statt flattern? Wieder so schwierig. Das fly, glide, it's like when you fly, you glide. And you don't struggle any longer. The little bird struggles, but the eagle glides. You follow? Dobro? Mm-hmm. You understand this one, you say that. Please tell us. Yeah. So, so, ich möchte hier eigentlich beenden, möchte ich zu meinen Kollegen und diesen Schülern. Ich möchte Ihnen ein offenes Fenster gezeigt haben, wollte Ihnen eine Versprechung gegeben haben. Probiert es einfach alles aus. Ich weiß, man hat eine Ahnung, dass es so ist, nicht sogar wahr. Aber wie so sein wird, das wird nicht sehr erfahren. Wenn die Welt uns das helfen kann, ich darf es nochmal sagen, bitte, dass ich mich heute in Berlin sein habe, dass ich das immer nicht berufen werde. Ich muss meinen Leben ganz genau an die Umstände, dass ich mich gut, ich bin hier an ein vorläufiges Ende gekommen, von meiner Seite, aber nicht so, dass ich mich nicht verliebt habe, wie hat die überhaupt Fragen, also hat die nicht getan. Das ist die Chance, Rabus, Marzis, Weißler und bereits Überzeugte. Es ist die Chance für uns, diese Stufe zu erlangen. Einfach zu gehen, mit aufnehmen. Und das ist wichtig für einen jeden von euch, denn ihr werdet dadurch eine Erfahrung machen, die ihr unbedingt braucht, und deswegen meine ich so richtig sein getan machen. Was meine ich dann so richtig sein? Was meine ich mit so richtig sein getan machen? Wir müssen jetzt in der Woche, die fängt jetzt an, ab morgen, würde ich sagen. Heute ist man bestimmt noch auf der aufnehmenden Phase oder der Verdauungsphase. Ab morgen, wenn wir in unsere Zuhause, in unsere normalen Umstände kommen, wie wir dann krank getan waren, die normalen krank getan auf Lauf oder was immer wir machen, so, sollten wir uns mal erstmal Gedanken darüber machen, wie kann ich den Marathon mehr ausnutzen. Manche von uns, die es noch nicht so gewohnt sind, die nicht ständig auf Danke getan sind, werden vielleicht erstmal versuchen, logischerweise ein bisschen, wenn sie anfangen mit Danke getan, so ein bisschen anzufangen, verschiedene Dinge auszuprobieren. Mit verschiedenen Dingen meine ich, wie früh geht man auf die Straße, wie viel isst man, wie viel liest man, wie viel schläft man, wann, in welchen halt die Angänge, also man wird sich da so ein bisschen
möchte ich noch einmal wiederholen, man hat verschiedene Möglichkeiten, wenn man manchmal ein bisschen belastet ist, wird man ruhig extra was und manchmal macht es dann, dass man versucht, sich zu stellen in den Schriften liest, Dinge, aus denen man immer wieder seine Inspiration zieht. Es gibt manchmal das Phänomen, dass man sich wohl bemüht, eine Inspiration zu kriegen, aber so lange suchen muss in Büchern, wenn man so ein Lesebuch ist. Aber es gibt ja bestimmte Dinge, die einen immer inspiriert, zum Beispiel, nicht dass man die Zahl der Schlange besiegt, das ist immer wieder das Neue, wunderbar. Oder jeder hat so seine Stellen hier. Und dann richtig interessant, da mal eine außerordentliche Bewegung machen. Jeder in seinem Rahmen. Wir werden nicht alles bekannt, die nach Abend können, oder steht am Bahn. Man war, hat sie ja große Reserven. Und wir werden nicht. Ich bin mal gespannt, wer er reinkommt. Kugler war oder Kashanti, der ein Ziel einläuft, also wer da vorne ist. Aber wer auch immer weiter ist von den beiden, hat im gleichen Maße und meine Folge, dass die Leute zumindest ein Finger, was eine gewisse Spannung hat, mit einer gewissen Spannung das verfolgt werden kann. Und, das ist doch ein spannendes Gedanke. Außerdem wird ja das Gefühl, dass man das Lila Futter verliert. Und letztes Mal, dann sagt er das gut. Nein? Weißt du, hast du 63 am Tag verkauft?
Ja, die ersten Wochen waren wir ausgefüllt.
Für Auto, die erste waren
ausgefüllt.
So, dann wird da das. Gut, dann habe ich auch das Vergleich, aber dann war ich. Ja, die Welt hat halt so. Beim Hochschlagen. Also, ja, schon, ja. Gut, da muss man halt, wie soll ich mich ausdrücken? Mega Schütte, das ist auch ein Spannungsthema, oder? Was meinst du, Galala? Tja, oder auch Galala, dass er, das wert ist auch. Man kann es jetzt noch nicht sagen, ne? Schüttler war halt Krishna direkt für den Mal von gerettet, der wir beinahe hätte er zu einer Operation ins Krankenhaus gehen müssen. Ist er gerade vom Blutgang angeschlichen. Und dann hat Krishna gesagt, okay, du kannst doch was draus machen. Und ich wollte wirklich dieses echte Wunschstücke von der Kuh. Also ich glaube, Krishna hat dich ein bisschen getestet, ne? Den ganz schön Angst gemacht, oder? Also jeder ist, ich glaube, jeder ist fast wie Wäschner mit Augen. Jeder ist fast die Leben ganz neu im Rennen, oder? Eigentlich im Marathon schon. Wie will ich? Das zweite, aber der erste, da warst du noch ganz gymnastisch oder nebenbei, oder? Ach so, da warst du auch schon. Also jeder, Narayani, die ganze Welt schaut auf Narayani, was der Devotee, eine große Sangita-Liederin. Und auch gleich wie in Petra, ist auch eine sehr große Frage, auch in Petra, ist so intensiv. Die ersten Wochen nach Kantikan gewesen, dass man ihre Leute 7 Stunden über die ganze Fußgänge vor mir hat schallen. Nehmen Sie doch eins mit, bitte schön. Die ganz laut und verzweifelt. Jetzt, die Energie hat er ja. Jetzt muss ich gesehen, was da liegt. Gut, anyway, ich will den von euch sagen, ganz in Anagon hat er auch sehr viele Bücher verteilt. Und laut ist plötzlich, 200 Bücher auf einmal, konnte er auch nie verstehen. Also es ist alles, jeder Einzelne ist voller Spannung. So, Hare Krishna. Anyways, ich wollte damit enden, also das Schwärmen rein, sind irgendwie dran, das wollte ich einfach auf der Seite angehen. Ja, wie das ist.
Ich hatte neulich ein Thema mit Abhishek gesprochen und dann auch mit Dr. Stefan, der jetzt unser Vita ist in Berlin. Und es ging darum, wenn man inspiriert ist irgendwie, wenn man sieht, dass man das schon machen kann, dass man so viel kann halt, wie man halt kann, also, dass man vielleicht auch gar nicht liest und so Abhishek hat.
Nur Vergleich, ein bisschen reden.
Ein neues Vergleich.
Ja.
Und das ging ganz gut, der hat einfach nicht ausprobiert und funktioniert und
ja, ich denke, das sollten wir machen, das solltest du mal versuchen. Es ist so, you understood the question, right? How much do you understand? Something, nothing, little, reden. Du verstehst alles? Ausgenommen, was ja ausgenommen ist. Diese Frage hatten wir heute am Kasarentisch durchgesprochen, nur unter die Bodhis. wir haben uns mit Astrada verbunden und einigen anderen Devotees darüber unterhalten, wie der Deity-Worship, weil ihr wisst, der Deity-Worship ist etwas sehr Kompliziertes, also man kann ihn sehr kompliziert ausführen, bevor man einen Gegenstand annimmt, kann man dann hier vergessen, so verschiedene Zeichen, machen über den Sachen, und bevor man zum Beispiel zu Radharani den das hinhält, dass man den so gibt es dann, wenn man die Artig macht, viele Unterweisungen, die einen die ganze Zeit beschäftigt halten. Der Geist wird die ganze Zeit beschäftigt in die Kirschma. Wenn du erstmal, wenn du die Lampe nimmst, sagst du ein Mantra, mit dem du die Lampe losreißt. Dann machst du eine Mudra über die Mantra, über die Lampe, sodass die Lampe installiert wird. Dann nimmst du sie auf, dann musst du sie hinhalten für Krishna. In Krishna Namaha chanten und einfach mit den Kreisen. Eine genau festgelegte Anzahl von Kreisen. Wenn du das tust, sprichst du Gebete zu Krishna. Dann setzt du die Lampe ab und dann musst du die richtig hinstellen. Lass mal in die Bodies reichen, richtig hin. Die ganze Zeit ist man total beschäftigt.